27. Kapitel. Miracoli e Tentacoli. Mirakel und Tentakel. Von der Speisekammer führte der Gang weiter. Bevor er jedoch in einer weiten Höhle mündete, zweigten zur linken sowie zur rechten weitere Räume ab. Als wir in den linken Raum blickten, stockte uns der Atem. Es dauerte, bis unsere Augen und unser Verstand begriffen hatten, was wir dort vor uns sahen. Das Gewölbe vor uns war, es war Satinavs unbarmherzigem Griff entkommen. Es wirkte wie ein Spiegel in die Vergangenheit, frei von Verfall und frei von Veränderung. In dem Zimmer stand ein Tisch, an dem noch eine gebückte Gestalt auf einem Stuhl saß. Über die Platte vor sich gebeugt, mit dem Rücken zu uns gewandt. Alles hier glitzerte im Schein der Lampen, welche wir mit uns führten, als wäre es von einer dünnen Schicht Eis überzogen. Kerzen, Möbel, der Boden, die Wände, die Decke und auch die Person vor uns waren gefangen in ihrer Pose. Ich erinnerte mich an eine höchst seltsame Kunstausstellung zum Tag der Volkskunst in Belhanka. Damals hatten Kunstschaffende und Schaustellende sich in einer starren Position aufgestellt und fungierten als begehbares Gemälde. Hier verhielt es sich recht ähnlich. Jedoch ließ mich der Umstand, dass es sich hierbei offensichtlich nicht um ein Schauspiel handelte, schaudern. Kurzerhand entschied ich mich dazu, meinen mit dem Animatio belegten Stein in den Raum zu werfen, um sicherzugehen, dass sich die Gestalt vor uns nicht rührte. Dem war auch so. Und dies ließ mich den nötigen Mut aufbringen, in die Höhle hineinzutreten. Der Boden war tatsächlich etwas glatt, doch ich war mir sicher, dass kein Eis auf Dere das Licht meiner Lampe in derart spektakulären Farben und Spiegelungen wiedergeben konnte. Trogerik fragte, ob Magie das, was wir hier sahen, ermöglicht hatte, und ich konnte dies weder verneinen noch bejahen. Ich selbst konnte mir keinen Reim aus dem machen, was ich hier sah. Bald jedoch sollten unsere Fragen Antwort finden, denn die Gestalt am Tisch war über ein aufgeschlagenes Buch gebeugt, die Feder noch in Händen. An seinem Hals konnte ich eines der bereits bekannten Halsbänder entdecken, als hätte der Mann gerade erst das letzte Wort geschrieben. Beäugte er in stoischer Bewegungslosigkeit den Text vor sich.
Heute ist der 17. Tag nach dem gewaltigen Beben. Seitdem sind wir, die wenigen, die überlebt haben, eingeschlossen. Da unsere Lage völlig verzweifelt ist und ich, Alva Perrin, der einzige von Algorthons Sklaven zu sein scheine, der des Schreibens mächtig ist, sitze ich nun hier bei dem Licht einer unserer letzten Kerzen. Und schreibe in das Buch unserer Aufseher. Vor über 2 Wochen hat ein gewaltiges Beben die Mine heimgesucht. Dorgan, der oben in der Heinzen Kunst schuften musste, meint, dass es sich um einen der gefürchteten Bergrutsche gehandelt hat. Aber ebenso gut kann es sein, dass die Gildenmagier Algorthon gefunden und den Berg mit gewaltigen Zaubern belegt haben. Dafür spräche, dass sich der Schwarzmagier seit dieser Zeit nicht mehr bei uns hat blicken lassen. Schließlich weiß ich, dass er einen geheimen Zugang zu uns besitzt. Wir alle wissen das, aber es ist uns nicht gelungen, diesen Geheimgang zu finden. Jetzt, 4 Tage nachdem uns die letzten Lebensmittel ausgegangen sind, wird die Lage langsam kritisch. Jeden Tag erwarten wir, dass die Aufseher, denen es ähnlich gehen dürfte wie uns und die sich oben in der Versorgungsebene verschanzt haben, einen Ausfall wagen. Aber bei uns gibt es ja nichts mehr zu beißen. Wüssten Sie, wie Algorthon immer zu uns gelangt ist, wären Sie sicher längst nicht mehr da. Ach, ihr Zwölfe, in welchen Zeiten leben wir nur? Drüben in der großen Halle diskutieren sie gerade, was wir noch unternehmen könnten. Der junge Lorwin hat uns heute einen ganz und gar schrecklichen Vorschlag unterbreitet, wie wir unser Nahrungsproblem lösen könnten. Ein Vorschlag, der seinem wahnsinnigen Hirn entsprungen sein muss und den ich hier nicht zu nennen wage. Gerade sehe ich, dass die Kerze fast niedergebrannt ist. Hoffnung auf Rettung habe ich nicht mehr. Man hat uns vergessen. Daher möchte ich die letzten Zeilen meiner Frau Ella in Dunkelhain widmen, die sicherlich seit 2 Jahren denkt, ich sei tot. Für sie und meine Kinder sei der große Klumpen Gold unten in der Arbeitsebene bestimmt. Unten findet sich eine Skizze, wo er ist. Wer auch immer diese Zeilen findet und liest, ich bitte ihn im Namen der Zwölfe, ihr das Gold zu geben und ihr zu sagen, dass ich sie immer geliebt und nie vergessen habe. Sie möge unsere beiden Kinder von mir umarmen und Alrik in die Lehre bei Meister Borax schicken. Dies ist mein letzter Wunsch. Herr Ingerim und Herr Boron, steht uns in unseren letzten Stunden bei und gewährt uns die Gnade eines schnellen Todes.
Aus dem Diarium des Kianos, Sohn des Meleirosh, Feinmechanikus aus Murolosh in den Ambosbergen. Ich fühlte, dass der Herr Angrosch die letzte Bitte dieses armen Mannes erhört hat und sein Gefängnis gleichsam in eine Krypta verwandelte, die ich sogleich für ein Dankgebet nutzte. Auch nahm ich mir vor, den beschriebenen Goldklumpen, so er noch zu finden war, zu bergen und der Familie Perrin zu überbringen. Wie viele Generationen mögen wohl zwischen Elsbeth und Alva liegen? Sicherlich ein gutes Dutzend, wenn nicht mehr. Als ich mich erhob, fragte Romualdo mich in recht unterwürfigem Ton, ob er die Kristallschicht zerstören dürfe, um das Buch mitnehmen zu können. Da wir die krude Skizze des Verstecks ohnehin benötigen würden und ich darin auch kein Sakrileg erkennen konnte, gab ich meine Zustimmung, woraufhin er mit Hilfe seines Stabes die Kruste aufbrach. Leider war natürlich das Buch selber ebenfalls starr geworden, und so mussten wir es letztlich in zwei Teile brechen, um es mit uns führen zu können.
Welch fabelhafter Fund! Es handelte sich hierbei nicht nur um ein unbezahlbares Zeugnis einer vergangenen Zeit, die größtenteils unter dem Schleier des Vergessens verborgen ist, nein, diese zutiefst berührenden Zeilen bargen ein Schicksal und zugleich eine Hoffnung in sich. Dieser Raum war ein Hort des Friedens und der Ruhe, inmitten einer chaotischen, bedrückenden und höchst gefährlichen Umgebung. Niemand von uns konnte sich dem Zauber dieses Ortes entziehen. Ich war froh, als Kiranos mir erlaubte, das Buch zu bergen. Es würde auf vielfältige Weise hilfreich sein. Wir hatten sogar die Möglichkeit, einen Wunsch zu erfüllen, welcher geduldig in diesen Hallen verharrt hatte. Nachdem wir uns das Schriftwerk angesehen hatten, konnten wir die kleine Zeichnung darauf noch nicht zuordnen. Wir hatten also noch einiges zu entdecken und, ich sage es erneut, die Zeit war nicht unser Freund. Der Raum gegenüber, dem mit dem famosen Fund, schien einst eine Art Kerker gewesen zu sein oder vielmehr ein Ort der Bestrafung. Denn nach meiner Auffassung war die gesamte Mine ein Kerker gewesen. Die letzte verbliebene Abbiegung führte in einen großen Raum, vielmehr eine Höhle, welche natürlichen Ursprungs war, und um die 20 Schritt hoch. Verschimmelte Strohsäcke und Überreste von Lagerstätten sowie die Rückstände der darin Schlafenden zeugten davon, dass dies einst eine Schlafstätte der Sklaven gewesen war. An der Decke hing ein alter Stahlkäfig, in dem ebenfalls menschliche Überreste zu erahnen waren. Diese Höhle war mindestens zur Hälfte eingestürzt. Über die komplette Länge des Raumes war die Decke hinabgekommen und hatte wohl viele der Sklaven erschlagen. Hier gab es kein Weiterkommen. Wir mussten uns überlegen, was zu tun war. Es war die Rede von einem Geheimgang gewesen, den der Magier Algorton genutzt hatte. Außerdem wussten wir, dass über uns eine sogenannte Aufseherebene war und unter uns die Mine mit den Abbauschächten lag. Wie jedoch konnten wir an die Spitze des Turmes gelangen? Ich überlegte, ob der einsame Obelisk in dem verbarrikadierten Raum eine Art Teleportationspunkt war. Bevor wir jedoch meine sehr vage Theorie überprüfen wollten, würden wir weiter in die Mine vordringen und dort nach einem Weg hinauf forschen. Wir waren bereits ein gutes Stück zurück in Richtung der großen Kaverne gegangen, in der die Furche auf uns wartete, sowie der Weg weiter hinab. Da ertönte ein Ruf von Faruk aus der Schlafhöhle. Wir eilten zurück und unser Freund eröffnete uns, dass er etwas an dem Felssturz gesehen hatte. Er begann gleich darauf, ein paar kleinere Steine wegzuräumen, als Iskir und Trogerik ebenfalls etwas gesehen haben wollten. Der Torvaler rollte einen großen Brocken beiseite, hinter dem nun auch ich etwas Seltsames erblickte. Ein gallertartiges Wesen kroch aus dem Fels hervor. Es schimmerte im Licht der Laterne wie aufgehäuftes Wasser, und aus seinem schmierigen Leib wuchsen Tentakel in unsere Richtung. Schnell bewaffneten wir uns. Ein unangenehmer Gestank und die verachtenswerte Erscheinung dieses Organismus ließen mich reflexartig einen Blitzdichfind auf es wirken, der mir erstaunlich schlecht gelang. Vielleicht war es aber auch die fehlende Reaktion dieses gesichtslosen Wesens, die mir diesen Eindruck vermittelte. Erst jetzt fiel mir auf, dass im Inneren dieser wabernen Gestalt Rückstände von Knochen, Rüstteilen und auch verfallener Waffen zu erkennen waren. Meine Freunde landeten ein paar gute Treffer. Faruk beeindruckte mich besonders mit einer fließenden Bewegung, in der er mit seinen beiden Dolchen fest zustach. Es war letztlich Iskirs Axt, die eine zerstörerische Wirkung hatte. Nachdem er einen heftigen Schlag gelandet hatte, riss die Haut des Wesens und das flüssige Innere trat aus. Der Schleim ergoss sich zwischen unseren Stiefeln und mit ihm die Dinge, die darin waren. Unter den größtenteils wertlosen Gegenständen befand sich ein gut erhaltener Dolch, für den Faruk sich interessierte. Außerdem griff Kiranos nach einem kleinen Ring, auf dem ein seltsames Zeichen eingraviert war, das denen auf der Stele ähnelte.